Ja, Brennt durch, ein Hörspiel von Sascha Mariana Salzmann, das 2016 als eines von 21 Hörspielen im Rahmen des HR-Bibelprojekts entstanden ist. Mein Name ist Jan Buck, ich war als Dramaturg ebenfalls an der Produktion beteiligt und bei mir sitzt nun die Autorin des Stückes, Sascha Mariana Salzmann, und wir werden in den nächsten Minuten gemeinsam ein wenig in den Entstehungsprozess und den Kontext des Stückes eintauchen. Herzlich willkommen, Frau Salzmann.
Hallo.
Der Schwerpunkt Ihres Schaffens liegt im Theater. Sie sind Hausautorin am Maxim-Gorki-Theater in Berlin, waren dort auch mehrere Jahre Leiterin der dortigen Studiobühne. Ihr erster Roman mit dem Titel Außer sich ist vorletztes Jahr erschienen, ist mehrfach preisgekrönt und wurde in 15 Sprachen übersetzt. Brennt durch war Ihr erster Langhörspieltext. Es geht um zwei Männer, die sich lieben, es geht um Machtkämpfe, es geht um Krieg, es geht aber auch um eine biblische Geschichte aus dem Alten Testament, nämlich die des späteren Königs David und dem Königssohn Jonathan. Was ist Brennt durch für Sie in erster Linie? Ist es eine Liebesgeschichte? Ist es ein politisches Stück? Ist es vielleicht auch ein Religionskommentar?
Ich glaube, eine Liebesgeschichte ist immer ein politischer Kommentar auf die jeweilige Zeit, immer. Weil egal welche Konstellation, sie sagt etwas über die Gesellschaft aus. In meinem Fall war es die Faszination für die größte Liebesgeschichte der Bibel, die mir bekannt war, die zwischen David und Jonathan. Zum einen, weil ich es irgendwie so bezaubernd finde, dass mein König David, der König der Juden, dessen Stern ich ab dem Hörspiel tatsächlich angefangen habe zu tragen, schwul war. Und das streiten die Rabbiner, mit denen ich gesprochen habe, eben auch nicht ab. Und das hat mich nicht nur fasziniert, sondern sehr ermutigt, weil ich dachte, wie toll, dass wir auch das aushalten. Das ist ein Zitat von einem Rabbiner in Hamburg. Ich habe ihn gefragt, warum diese Zeile, Jonathan, deine Liebe war mir immer mehr als die Liebe zu Frauen, immer noch dort steht, weil wir wissen, dass viel, was wir als Homosexualität heute lesen, aus den Heiligen Schriften verschwunden ist. Das war drin, es wurde zensiert über Jahrtausende, wenn man so will. Warum steht das noch da? Und der Rabbiner war total locker, der meinte, wir können das aushalten. Und dieser Satz hat mich nicht losgelassen und ich dachte, das ist eine wunderschöne Liebesgeschichte und sie sagt tatsächlich etwas darüber aus, wie wir Partnerschaft verstehen, aber wie wir auch Freundschaft verstehen wollen und wer unsere Könige sein werden. Irgendwie fand ich die Vorstellung schön, dass mein König schwul ist.
Ich kann mich erinnern, als ich Sie damals angefragt habe für das Stück und Sie zugesagt haben, haben Sie auch gleich gesagt, ja, mich würde interessieren das Thema Homosexualität in der Bibel. Warum war das sozusagen Ihr erster Gedanke, das, was Sie als erstes interessiert hat und warum genau auch dieser spezielle Stoff?
So ganz banal dachte ich, alle wissen, dass ganz egal welche Konfession, Geistliche dazu tendieren zu sagen, ich komme dafür in die Hölle, dass ich die Menschen liebe, die ich liebe. Und das ist das, was man weiß, aber was steht eigentlich drin? Und ich dachte, ich habe weder das Alte noch das Neue Testament ordentlich gelesen. Ich weiß es vom Hörensagen, dass Leute etwas gegen mich haben. Und das wäre doch eine gute Gelegenheit, da mal einzusteigen und nachzulesen, was da eigentlich steht, in welcher Übersetzung, wer was wie reininterpretiert hat. Das heißt, für mich war das so die erste Tür. Und dann dachte ich, ist das gesellschaftsrelevant genug? Weil so verstehe ich Schreiben, es muss immer persönlich sein, aber nie privat. Das heißt, ich wollte auch nicht über mich und meine Erfahrungen schreiben. Ich wollte auch nicht darüber schreiben, welche Erfahrungen ich gemacht habe während der Recherche. Das war ja, wenn Sie sich erinnern, auch ein Gedanke, ob ich diese unglaubliche Recherchereise durch sogenannte Gotteshäuser in Deutschland auch aufschreibe. Und dann dachte ich, nein, das ist nicht interessant. Das ist meine private Erfahrung, an der ich etwas lerne. Aber wenn ich das nach außen schicke, in die Gesellschaft, dann muss es einen größeren Bogen nehmen.
Sie haben eben den Rechercheprozess erwähnt. Ich kann mich erinnern, dass es ja durchaus auch ziemlich nervenaufreibend war für Sie, der Prozess. Sie sind an mehreren Orten in Deutschland zu Geistlichen gegangen, haben das Gespräch mit denen gesucht. Was war der Gedanke dahinter? Was haben Sie erwartet, dort vorzufinden vielleicht? Wie sind Sie auch in die Gespräche gegangen?
Ich bin sehr unterschiedlich reingegangen, weil ich gemerkt habe, dass... Also natürlich, es gibt nicht die Geistlichen, es gibt auch nicht die eine Konfession. Es ist ja immer eine Begegnung mit einem Menschen dann. Und darauf wollte ich mich einstellen. Manchen Leuten habe ich offen gesagt, ich recherchiere für ein Hörspiel zur Homosexualität in der Bibel. Und das war dann interessant, die Reaktion zu sehen. Und bei manchen habe ich wirklich eine Performance hingelegt, wie ich das im Studium gelernt habe. Ich bin, es war Winter, es war kalt, ich bin in dicken Klamotten, ohne Make-up, da frierend rein, tatsächlich frierend, und habe gesagt, meine Freundin und ich überlegen, Kinder zu machen. Was haben sie gegen uns? Also von bis. Ich habe alles ausprobiert. Es war nervenaufreibend und extrem wichtig für mich, weil ich finde, durch Begegnung mit solchen Institutionen und den Menschen dahinter, die diese Institutionen füllen, lernt man das Land kennen, in dem man lebt. Auch das vermeintlich homofreundliche Land, in dem man lebt. Nicht, dass ich mir da Illusionen gemacht habe, aber das war schon sehr ernüchternd. Und dann aber auch irgendwie mutmachend, wenn ich auf die anderen traf. Die eben der Rabbiner, der mir sagte, ja, dann natürlich war David schwul, na und? Ist doch egal. Oder, und dann mich und meine Freundin zum Schabbes eingeladen hat. Und das alles ist ja so lange vor der Homo-Ehe, ne? Also vor der Legalisierung der Homo-Ehe gewesen. Und dann kam die Homo-Ehe und es gab diesen kurzen Jubel. Und ich habe auch gejubelt, weil ich das Gefühl hatte, aha, ich bin also gleichwertig, wie schön. Und jetzt mit Annegret Kramp-Karrenbauer und ihren Äußerungen, muss ich sagen, wir sind wieder in ganz alten Diskursen. Und das zeigt doch eins, ich meine, es erschreckt mich nicht, es deprimiert mich vielleicht ein bisschen, aber es wundert mich nicht. Das zeigt, dass wir nie sicher sind. Und damit meine ich nicht nur wir Homosexuelle, sondern alle, die eben versuchen, aus diesem konservativen Sumpf, aus dem dieses Land auch kommt, immer wieder sich freizuschaufeln. Ich glaube, das ist eher so eine Spiralenbewegung.
Um nochmal auf den Rechercheprozess zurückzukommen, wie ist es danach weitergegangen? Wie hat das, was Sie dort in den Gesprächen und so gefunden haben, das folgende Schreiben beeinflusst?
Ich glaube, dass die Begegnung mit einem erzkonservativen, tatsächlich Holocaust-Leugner für mich so einen entscheidenden Push gegeben hat, weil ich doch viel aus Wut schreibe, schon immer getan habe. Und ich fand etwas in der Privatheit seiner Art, mit mir zu sprechen, die körperliche Nähe zu suchen. Damit will ich nicht sagen, er war irgendwie sexuell übergriffig. Und trotzdem war er mir einfach viel zu nah dran. Ich war mir nicht ganz sicher, warum er die Tür abschließt. Und mir ist klar, dass das alles eine Performance ist. Ich kann das, was die Kirche tut und andere Gotteshäuser, komplett als Theaterstücke lesen. Es interessiert mich. Meistens ist das gut inszeniert und dann will ich auch klatschen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sehe ich andere Dinge, wie so eine Privatheit hergestellt wird, in der mir mein gutes Gewissen geredet wird. Warum ich denn so lebe, wie ich lebe und ob ich nicht tatsächlich ins Kloster gehen will. Das war eine der Empfehlungen, die ich bekommen habe. Das waren die Aggressionen, die ich rausschreiben musste aus mir. Aber ich habe trotzdem sehr bewusst beschlossen, das alles nicht explizit in das Hörspiel zu schreiben. Es ist kein dokumentarisches Hörspiel, sondern dieses Getriebensein und diesen Ekel auch von dem, was da passiert, niederzuschreiben und dieses Verlorensein. Nicht, dass ich mich jemals mit David auch nur annähernd verglichen habe. Ich habe mich aber trotzdem mit jemandem identifizieren können, der nichts am Hof zu suchen hatte. Er wurde von König Saul aufgenommen. Er war der komisch aussehende, kleine, schwarzhaarige, belockte Hirtenjunge, der so gut Harfe spielen konnte, dass die Migräne von König Saul davon wegging. Und deswegen war er überhaupt da. Er wurde belächelt, er wurde nicht ernst genommen, er tanzte nackt unter der Sonne. Das war natürlich auch damals schon nicht in Ordnung. Er war also ein Querdenker, er war jemand anderes. Und er hatte aber so viel Charme, dass alle sich in ihn verliebten. Und ich fand das einfach einen extrem guten Stoff und dachte, all die Gespräche mit dem Außen, die ich führe, möchte ich, dass David in der heutigen Zeit macht. Das heißt, ich verorte ihn durchaus im 21. Jahrhundert. Nicht, dass er Slang spricht, aber er spricht eben auch keine alte testamentarische Sprache. Ich fand das nicht richtig. Ich dachte auch, ich kann das, glaube ich, gar nicht. Oder es interessiert mich vielleicht nicht. Es ist keine Harfe, es ist eine Gitarre. Und David ist ein Straßenjunge, der von Leuten entweder mitgenommen wird und gebraucht wird, wofür Leute halt Menschen brauchen. Vor allem, wenn sie einsam sind oder wenn sie ein Mitteilungsbedürfnis haben, was durchaus übergriffig sein kann. Und David beobachtet das alles. Der Priester, der sagt, komm auf meinen Schoß, David, ich habe hier warme Suppe. Natürlich fußt das auf Erfahrung, die ich in meinen Interviews gemacht habe. Mir ging es aber auch sehr darum, dass ich dachte, wenn ich diese Liebesgeschichte zeige, muss ich auch das Außen porträtieren. Und das Außen ist ein verdammt einsames, schon immer gewesen. Und diese einsamen Gesellschaften, in denen wir alle leben, brauchen Individuen wie David. Dieser gute Andere, der irgendwas kann, was keiner so richtig benennen kann. Damals hat man gesagt, er ist auserwählt von Gott. Heute würden wir sagen, er ist fucking charming. Und der dient als Projektionsfläche. Und der wird durchgeschleift durch die Leben anderer und keiner fragt ihn.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass das Ihr erstes Hörspiel war. Und sonst schreiben Sie fürs Theater. Bei einem Theaterstück ist es ja generell so, dass man, wenn es gut läuft, dann wird so ein Stück vielleicht dutzende Male immer wieder neu inszeniert. Bei einem Hörspiel ist es der Fall, dass es in der Regel eine Adaption, eine Inszenierung gibt. Denkt man dann bei so einem Stück die Inszenierung schon sehr viel stärker mit? Wie viel oder vielleicht auch wie viel der Inszenierung ist auch im Text schon angelegt?
Ich versuche gar keine Inszenierung, egal in welchen Texten, anzulegen. Ich denke mir aber, wie ich mir das vorstelle. Ich würde das nur, glaube ich, niemals explizit vorgeben. Das ist dann auch langweilig, wenn man doch so gerne eine Interpretation sehen möchte. Deswegen inszeniere ich auch nicht meine eigenen Texte. Und ich glaube, als Sie mir sagten, dass Planinto Rock Musik machen soll dafür, ab da habe ich sowieso jegliche Kontrolle abgegeben, weil ich so glücklich war. Ich dachte, wenn Jam das macht, dann, also die musikalische Komposition und das Zusammenhalten dieser Texte, der Dialoge und Monologe, der Collagen, wenn Jam das macht, dann glaube ich, ergibt sich die Dramaturgie auf einer tieferen Ebene von alleine. Warum Jams Arbeit mir so viel bedeutet, ist, weil Planning to Rock es wirklich schafft, die Projektion, die wir auf Stimmen haben, zu durchbrechen. Man weiß einfach nicht, welches Geschlecht soll das sein. Es ist aber nicht ein Störfaktor. Es ist nicht so, dass man denkt, oh, jetzt wird's arty. Und für mich war es deswegen wichtig, weil ich mir logischerweise, selbst wenn dieser junge David, der Protagonist meines Hörspiels, ein Gitarrenspieler ist, war mir klar, dass Rockmusik zu sowas nicht funktioniert oder das, was wir als diese heteronormative männliche Musik kennen, wo Sting dann irgendwie das Maul aufreißt und sagt, Baby, you belong to me. Die Frage ist schon, kann man explizite Texte auf eine andere Ebene holen? Und ich glaube, dass das durch Musik geht. Ich verbeuge mich eh vor KomponistInnen. Ich glaube, dass sie etwas können, was mit den Worten wirklich nur selten möglich ist. Weil die Aussagen ja immer fern der Worte funktionieren.
Wenn ich mir das Hörspiel anhöre oder auch stark, auch wenn ich das Manuskript lese, dann fällt eine gewisse, ich würde mal sagen, Fragmentierung des Textes auf. Es gibt Dialogszenen, dann gibt es wieder zwischendrin auf einmal Texte, die von außen zu kommen scheinen, die irgendwie kommentarhaft sind oder manchmal sogar Bibelzitate. Wie kann ich mir das vorstellen, dass es im Schreibprozess dazu kommt und was ist die Funktion von so einer Fragmentierung für Sie?
Mir war relativ schnell klar, dass das kein Theaterstück sein kann, von dem ich die Dramaturgie quasi im Studium gelernt habe und nach einem vorgeordneten Plan wird das ein well-made play. Das hat was mit dem Thema zu tun, aber auch, glaube ich, mit der Form Hörspiel und auch mit der Vorstellung, dass Planning to Rock Musik dazu macht, dachte ich, Planning to Rock funktioniert sehr über Assoziationsräume, so will ich eigentlich auch schreiben. Und ich habe sehr viel Material generiert, auch sehr viel von den tatsächlichen Interviews, die ich geführt habe, Abschriften gehabt und sie dann zu Kunsttexten überarbeitet. Und dann habe ich gedacht, ich möchte eigentlich, dass das ein Teppich wird, auf dem David immer wieder ausrutscht. Also er bewegt sich und wir hoffentlich mit ihm zwischen seinen Locken, in seinen Ohren, durch eine Welt, die ihn immer wieder hin und her reißt.
Es gibt in dem Stück ein, ich würde mal sagen, utopisches Moment, das mich immer wieder sehr fasziniert. Nämlich die Frage nach, kann es sowas wie eine queer Königsdynastie geben?
Ja.
Also David und Jonathan besteigen beide zwei Throne oder besteigen zusammen einen Thron. Was hat es damit auf sich?
Das war mir enorm wichtig, weil ich natürlich die Mann-Frau-Beziehung, das heteronormative Narrativ, was wir alle seit Geburt an als das einzig Richtige gelernt haben, schon als gesellschaftliches Phänomen lese, was sehr viel mit Machterhalt zu tun hat. Und vor der Erfindung der romantischen Liebe waren Ehen ja auch nur dafür da, Macht zu erhalten, Macht zu etablieren, aufzusteigen oder um Gottes Willen abzusteigen. So war das. Das, was wir jetzt irgendwie als Stumm und Drang seit ein paar Jahrhunderten empfinden, ist eine Erfindung, die, glaube ich, für die längere Strecke der Menschheit völlig abwegig ist. Und möglicherweise rutschen wir auch wieder dahin zurück, dass Leute sagen, wie was das, was du empfindest, kannst du irgendwo machen, aber heiraten musst du nach einem Prinzip, das die Gesellschaft erhält. Und dort sind wir natürlich auch verankert mit David und Jonathan. Es gibt tatsächlich eine Stelle, wo David versucht, Jonathan zu bereden, mit ihm abzuhauen und mit ihm zusammen König zu werden. Und Jonathan sagt nein, weil das Prinzip Königreich funktioniert dann nicht. Nun, wenn man das jetzt sehr zugespitzt auf das 21. Jahrhundert sieht, haben wir homosexuelle PolitikerInnen in sehr hohen Positionen. Wir haben keine Königreiche mehr, wir haben zumindest in unseren Breitengraden keine Diktaturen noch. Das funktioniert also auch mit Homosexuellen. Und das ist ein Aspekt, der mich heute sehr interessiert. Wie Macht korrumpiert, wie Minderheiten, die nichts mit Macht zu tun haben, die seit Jahrtausenden dafür gedient haben, der Macht als Projektionsfläche zu dienen, damit sie sich erhalten kann. Wie die Leute sich jetzt oben etablieren, um gegen andere Minderheiten vorzugehen. Das Tolle an der Kunst ist, und die Heilige Schrift gehört für mich dazu, das ist einfach ein gutes Buch oder viele gute Bücher, je nach Übersetzung, das ist frei interpretierbar. Und ich glaube, für mich ist das empowernde Moment zu sagen, das gehört nicht nur einer Partei. Wir alle haben Zugang zu dieser Kunst und wir alle werden da rein interpretieren, was wir wollen. Weil es schon immer so war, dass von der Heiligen Schrift bis zu Büchern, die heute rauskommen, es sind nur Interpretationsflächen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass was wir in den Büchern lesen, sagt mehr über uns aus, als über diese Bücher. Man kann nicht sagen, ja, aber in diesem Buch steht doch, Homosexualität ist verboten. Nein, das ist das, was du da drin liest. Und ich finde es immer so lustig, wenn Leute zu mir kommen nach Theaterveranstaltungen und sagen, oh, dein Theaterstück war so super, endlich gibt es einen queeren Stoff auf der Bühne. Und ich denke, was meinst du denn mit endlich? Was ist denn Shakespeare, verdammt nochmal? Aha, hast du so nicht gesehen. Warum nicht? Was willst du denn nicht sehen? Ich meine, etwas Expliziteres als das kenne ich in der Klassik nicht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das ist natürlich kein Zufall. Und ich glaube, wenn wir gewillt sind, unsere Augen dafür zu trainieren, dass Geschichten vielfältig gelesen werden können, dann öffnen wir uns auch für die vielfältigen Möglichkeiten vor uns.
Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Danke. Schön, dass Sie da waren.
Ja, sehr gerne.